Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Enne Seidel. Guten Morgen. Moscheen schließen, den Koran verbieten und das Kopftuch tragen besteuern. All das hat der niederländische Politiker Geert Wilders in der Vergangenheit gefordert. Bei den letzten Parlamentswahlen wurde seine Partei stärkste Kraft in den Niederlanden und ist jetzt Teil der neuen Regierung. Welche Folgen hat das für Muslime in den Niederlanden? Das fragen wir gleich hier in Tag für Tag. Außerdem schauen wir zurück auf die Anfänge der modernen Feuerbestattung in Deutschland vor genau 150 Jahren. Die neue niederländische Regierung will ihre Asylpolitik extrem verschärfen. Erst diese Woche hat sie angekündigt, sich in Zukunft nicht mehr an die Asylregeln der EU halten zu wollen. Die Niederlande, so die Begründung, müssten ihre Asylpolitik wieder selbst in die Hand nehmen. Der rechte Politiker Geert Wilders, dessen Partei PVV gemeinsam mit drei anderen Parteien die Regierung stellt, sprach von einem wichtigen Signal. Wilders ist seit langem bekannt für seine radikalen Forderungen, wenn es zum Beispiel um die Begrenzung von Zuwanderung geht. Und er ist bekannt für seine Islamfeindlichkeit. Wie also geht es Musliminnen und Muslimen in den Niederlanden, jetzt wo die PVV in der Regierung sitzt? Andrea Braun hat sich umgehört in einer der größten Moscheen des Landes, in der Ulu-Moschee in Utrecht.
Wären da nicht Minarette und Kuppel, könnte man auf den ersten Blick glauben, ein, wenn auch besonders hübsches, Bürogebäude vor sich zu haben. Die Ulu-Moschee in Utrecht, zentral in einem Wohn- und Geschäftsviertel südlich des Bahnhofs gelegen, ist aus dem für die Gegend typischen Backstein erbaut. Auf der Rückseite beherbergt sie die Filiale einer Kebabkette. Und auch in den Räumen der Gemeinde herrscht reger Betrieb. Da kommen Muslime in den türkis-goldweiß gehaltenen Hauptraum zum Gebet oder um einfach in der Cafeteria zusammenzusitzen. Jugendliche jeglichen Glaubens gehen zum Jugendtreff, Vereine nutzen die Versammlungsräume, es gibt Veranstaltungen von Parteien und Nachbarschaftsvereinigungen. Kurz, das Motto des Gebetshauses, eine Moschee für alle, ist gelebte Realität. Yücel Aydemir, Vorstand der Moschee.
Was hat unser großes Vorbild? Unser Prophet, Friede sei mit ihm. Wie hat er eigentlich seine Gebetsräume ingerichtet?
Unsere Hauptinspiration war die Frage, wie hat unser großes Vorbild, unser Prophet, Friede sei mit ihm, seine Moschee eingerichtet. Dann sieht man schnell, dass er in seiner Moschee auch Raum für Gläubige anderer Religionen angeboten hat. Und dann ist nicht jeder gläubig und das muss er auch nicht sein. Wir haben uns also gefragt, wollen wir ein Gebäude, das nur für die Gläubigen da ist oder eines, das mehr Funktionalität hat für die Stadt, für das Zusammenleben. Und dass dieses Gebäude für jedermann ist, das vermittelt auch eine spezielle Atmosphäre.
Allerdings muss man sich an einige islamische Regeln halten. Kein Alkohol, keine Musik, kein Schweinefleisch. Auch möchte die Gemeinde nicht, dass hier für politische Programme geworben wird. Und dass keine volksverhetzenden oder rassistischen Anliegen verfolgt werden dürfen, sagt schon das niederländische Gesetz.
PVV soll nur all gaan zij 1 miljoen per dag bieden.
Die PVV könnte uns also 1 Million pro Tag bieten. Sie würden diese Räume niemals bekommen.
Nun hat sich im Juni eine neue rechte Regierung gebildet, angeführt von eben dieser PVV, der rechtsextremen Partei vor der Freiheit des Rechtspopulisten Geert Wilders, der im Wahlkampf damit geworben hatte, Moscheen zu schließen, Muslime auszuweisen und den Koran zu verbieten. Vor kurzem kündigte Marjolein Faber, die PVV-Ministerin für Asyl und Migration, dann noch ein neues, besonders gegen Muslime gerichtetes Asylgesetz an. Wie fühlt man sich da als Muslimin?
Ich wohne al 50 Jahre in Nederland.
Ich lebe schon 50 Jahre in den Niederlanden, bin hier aufgewachsen und ich hatte das nicht erwartet. Wir haben schon noch Vertrauen, dass es hier sicher für uns bleiben wird. Aber ja, es ist auch ein unschönes Gefühl.
Die Stimmung gegenüber Muslimen habe sich gewandelt, bestätigt auch Yücel Aydemir.
Gleich am Tag, nachdem die PVV die Wahl gewonnen hatte, sahen wir die ersten extremen Beispiele von Rassismus. Frauen mit Kopftuch wurden beleidigt, bespuckt, man drohte Muslimen. Andererseits kenne ich auch Beispiele von muslimischen Menschen, die sich auf der Arbeit krank gemeldet haben, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten oder die plötzlich von städtischen Angestellten anders behandelt wurden.
Entsprechend ist die Gemeinde mit Äußerungen und Aktivitäten ein wenig vorsichtiger geworden. Die ersten Wochen nach der Wahl im Herbst 2023 ergriff man auch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, denn Drohanrufe nahmen zu, auch eine Bombendrohung gab es. Besonderen Polizeischutz bekam die Moschee, anders als die Synagogen in Holland, daraufhin allerdings nicht.
Einer von vier holländischen Wählern hat für die PVV gestimmt. Da fragt man sich jetzt, ist mein Nachbar zur Linken rechtsextrem, der von oben oder der andere? Wer mag mich hier nicht?
Wie macht man hier eigentlich nichts?
Gut 5% der niederländischen Bevölkerung sind muslimisch, die meisten davon Kinder, Enkel und Urenkel der sogenannten Gastarbeiter aus Marokko und der Türkei.
Ich hatte eigentlich wohl gehofft, dass die vierte Generation...
Ich hatte eigentlich gehofft, dass die vierte Generation nun einfach zur Schule gehen, arbeiten, ihr Leben führen kann, ohne fürchten zu müssen, wegen ihrer Herkunft, ihres Glaubens oder ihres Aussehens eingeschränkt zu werden, sich fürchten zu müssen. Aber das geschieht noch durchaus und es wird immer schlimmer. Und ich fürchte, dass Drohungen und Anschläge zunehmen und dass unsere Religionsfreiheit unterdrückt werden könnte. Also wenn ich an die Zukunft denke, es wird nicht leichter.
Als ich so nach unserer Zukunft schaue, wird es nicht makkelijker.
So beobachtet der Vorstand der Moschee vor allem bei Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde eine wachsende Unsicherheit. Sie fragen sich, wer bin ich nun eigentlich? Zu Hause ein Muslim, auf Ämtern ein Niederländer, in der Schule ein Türke oder Marokkaner mit niederländischem Pass oder ein niederländischer Muslim?
Und es ist schwierig, mit all diesen Schaltern im Kopf etwas auf die Reihe zu bekommen. Das kostet so viel Energie. Und man fragt sich, was soll ich denn noch tun, um vollständig akzeptiert zu werden?
Nichtsdestotrotz, in der Moschee geht das Gemeindeleben seinen Gang. Jede Woche gibt es hier gut 10.000 Besucher aus Utrecht, aber auch aus anderen Städten. Allein zum Freitagsgebet sind es bis zu 1.500 Gläubige. Und auch abseits der Gebetszeiten ist viel los. Menschen verschiedensten Glaubens kommen und gehen den ganzen Tag. Aber wie wird es für die holländischen Muslime weitergehen? Moscheevorstand Aydemir seufzt.
Wir versuchen, die Hoffnung zu behalten.
Wir versuchen, die Hoffnung nicht zu verlieren, nicht mit den Wölfen mitzuheulen. Wenn man den Menschen diese Hoffnung nicht mitgibt, dann erzeugt man wirklich Unruhe. Und das wollen wir nicht.
Dem kann diese niederländische Muslimin nur zustimmen.
Man muss doch positiv bleiben.
Naja, man muss doch positiv bleiben.
Muslime in den Niederlanden, wo jetzt die Partei des islamfeindlichen Politikers Geert Wilders an der Regierung beteiligt ist. Andrea Braun war für uns in der Ulu-Moschee in Utrecht. Feuerbestattungen sind in Deutschland sehr gefragt. Mittlerweile lassen sich viele Menschen nach ihrem Tod nicht im Sarg beerdigen, sondern in Krematorien verbrennen. Das war vor ein paar Jahrzehnten noch anders und bis Ende des 19. Jahrhunderts waren Feuerbestattungen sogar verboten. Damals forderten dann aber immer mehr Menschen, Verbrennungen zu legalisieren, aus hygienischen Gründen oder aus finanziellen und auch weltanschauliche Gründe spielten eine Rolle. Die Beerdigung galt als christliche Bestattungsform und wer mit der Kirche nichts anfangen konnte, wollte sich lieber verbrennen lassen. Vor genau 150 Jahren, im September 1874, gab es dann tatsächlich eine erste Einäscherung. Christian Röther schaut zurück auf die Anfänge der modernen Feuerbestattung in Deutschland.
Breslau, Ende September 1874. Hier tagt die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte mit einem außergewöhnlichen Programmpunkt.
Dienstag, den 22. September, fand in der neuen Gasanstalt in Gegenwart einer großen Anzahl Mitglieder der Naturforscherversammlung die Verbrennung einer menschlichen Leiche statt. Die Weichteile waren nach einer halben Stunde zum größten Teile verschwunden. Nach einer Stunde waren außer glühenden Knochen nur noch Reste der Leber übrig, welche noch eine Stunde und 10 Minuten zur völligen Verbrennung nötig machten.
So halten es die Naturforscher später in ihrem Tagungsbericht fest. Ein Zeugnis der ersten bekannten modernen Feuerbestattung auf dem damaligen deutschen Staatsgebiet. Und schon 2,5 Wochen später geht es weiter, diesmal in Dresden. Am 9. Oktober 1874 nutzt man dort eine Fabrik der Firma Siemens. Denn Krematorien gibt es damals noch nicht. Für die Probeverbrennung muss also improvisiert werden. Und zwar mit einem Gasofen, der eigentlich zum Schmelzen von Glas diente.
Das war eine spektakuläre Verbrennung einer Engländerin, die ihre Einwilligung dazu gegeben hat und die sozusagen privat verlief, weil das war alles gesetzlich, staatlich noch gar nicht geregelt.
Das sagt der Historiker und Kulturwissenschaftler Norbert Fischer. Er forscht seit Jahrzehnten zur Geschichte der Feuerbestattung. Seit der Zeit der Aufklärung gewann diese Form der Bestattung mehr und mehr Anhänger.
Das hat dann letztlich etwa ab den 1870er Jahren dazu geführt, dass sich die Personen, die sich für die Feuerbestattung einsetzten, in Vereinen organisierten.
Mit dabei
Vertreter des aufgeklärten, teilweise säkularisierten Bürgertums, vorwiegend natürlich aus dem protestantischen Bereich. Das waren Vertreter des Bürgertums, die aus technischen und medizinischen Berufen kamen, zum Teil auch aus bildungsbürgerlichen Berufen, die sich nun die Einführung einer technischen Feuerbestattung auf die Fahnen schrieben als Reformprojekt.
In deren Gefolge gab es natürlich dann auch im 19. Jahrhundert die Freidenker, die eben mit Religion nichts mehr am Hut haben wollten und die eigentlich die Feuerbestattung als antichristliches Fanal dann genutzt haben, indem sie sagten, jawohl, wenn wir den Leichnam, den Leib verbrennen, dann bleibt eben nichts übrig für eure Auferstehung, die ist dann obsolet.
Sagt der Theologe, Archäologe und Bestattungsforscher Rainer Sörries. Im Christentum galt seit jeher, nur unverbrannte Körperbestattungen sind erlaubt. Denn nur so sei einst die leibliche Auferstehung der Toten möglich.
Als Vorbild nahm man eben dann auch die Bestattung Jesu Christi, dessen Körper ja auch in einem Grab bestattet wurde. Und man wollte sich sicherlich damit eben auch von dem Heidentum abgrenzen und hat also so die Erdbestattung verordnet.
Denn Römer, Griechen, Germanen und andere praktizierten auch Feuerbestattungen. Gesetzlich verboten hat sie kein geringerer als Karl der Große. Ende des 8. Jahrhunderts war das. Und dieses Verbot galt im Grunde 1000 Jahre und länger, bis die Feuerbestattungsbewegung dem Verbot den Kampf ansagt. Zu Freidenkern und Teilen des Bürgertums gesellt sich dabei noch eine dritte, ganz andere gesellschaftliche Gruppe.
Die Arbeiterbewegung, die dann in die Sozialdemokratie mündete, die damit argumentierte, dass die Feuerbestattung wesentlich kostengünstiger wäre und damit eine Entlastung für die zunehmend verarmende Arbeiterbevölkerung sei.
Das Elend in den Städten wächst auch deshalb, weil die Bevölkerung rasant wächst. Das führt zu teils katastrophalen hygienischen Zuständen und liefert den Freunden der Feuerbestattung Argumente. Sie sagen,
das ist wesentlich hygienischer und für die Gesellschaft und für die Umwelt verträglicher, als wenn auf den Kirchhöfen oder Friedhöfen die Leichen verwesen, von denen man damals auch glaubte, dass da schlechte Dämpfe, gesundheitliche Gefahren davon ausgingen. Also die Ärzte und die, was von Hygiene verstanden, die haben sich dann sehr frühzeitig für die Kremation, für die Feuerbestattung eingesetzt.
In einem Sarg unter der Erde verwesen. Das können sich viele Menschen heute nicht mehr vorstellen. Und das sahen auch vor 150 Jahren manche schon ganz ähnlich, so Norbert Fischer.
In der Frühzeit der Feuerbestattung spielte der Prozess des Verwesens eine ganz wichtige Rolle. Er wurde als unhygienisch, abscheulich beschrieben. Es gibt Bilder dann in den entsprechenden Schriften dann, auch wo Würmer diesen Körper zersetzen. Das spielte für die Verbreitung und für die Werbung für die Feuerbestattung eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Und das Werben hat Erfolg. 1878 darf das erste deutsche Krematorium in Betrieb gehen, in Gotha. Es folgen Heidelberg, Hamburg und weitere Städte. Dennoch bleibt die Zahl der Feuerbestattungen im Vergleich zu klassischen Erdbestattungen erstmal gering, was auch am Widerstand aus konservativen bürgerlichen Kreisen liegt.
Man hat die Feuerbestattung eben dann tatsächlich auch als Armenbestattung diskreditiert.
Noch vehementer und einflussreicher der Widerstand der Kirchen, besonders der katholischen Kirche, sagt Rainer Sörries.
Erstmal hat natürlich die Kirche ihre beherrschende Position in der Gesellschaft spielen lassen und die Feuerbestattung anfangs eigentlich gar nicht so richtig zum Zuge kommen lassen. Also da hatte die Kirche schon noch richtig Einfluss.
Die Kirchen können jedoch nicht verhindern, dass Feuerbestattungen in der Weimarer Republik dann doch immer häufiger werden. Armut und Elend leisten ihren Beitrag. In der Bundesrepublik werden Einäscherungen schließlich zu einem gleichwertigen Angebot. Und in der DDR werden sie sogar staatlich bevorzugt. So müssen die Kirchen doch einlenken und geben ihren Widerstand auf. In den evangelischen Landeskirchen schon Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts, in der römisch-katholischen Kirche dann in den 1960er Jahren.
Warum nun die katholische Kirche letztlich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil diesem Druck nachgegeben hat, lag an gesellschaftlichen Bedürfnissen. Die Menschen haben einfach danach gefragt und so ist gerade der Druck in den Städten auf die katholische Kirche sehr groß geworden.
Erklärt Norbert Fischer. Deshalb geben die Kirchen damals auch ihre Überzeugung auf, dass Asche nicht auferstehen könne.
Also der Auferstehungsglaube wurde dann letztlich metaphysisch verstanden, sodass die Feuerbestattung dem nicht mehr im Wege steht. Also die theologischen Einwände, die ursprünglich bestanden, die spielen heute keine Rolle mehr.
Die Feuerbestattung ist heute ein absolutes Erfolgsmodell. Noch vor 150 Jahren gab es keine einzige Einäscherung. Heute sind es in Deutschland pro Jahr rund 800.000. 3 von 4 Toten werden inzwischen verbrannt, Tendenz weiter steigend. Doch obwohl Feuerbestattungen heute selbstverständlich sind, beobachtet Rainer Sörries nach wie vor, dass
man gar nicht so gerne über dieses Thema redet, es sei denn im Deutschlandfunk.
Und dafür ist er ja auch da, dieser Sender, damit auch unangenehme Themen zur Sprache kommen. Christian Röther war das über die Geschichte der Feuerbestattung in Deutschland. Vergib uns unsere Schuld. Mit diesen Worten hat die evangelische Kirche in Deutschland vor einigen Jahren die Nachfahren der Herero und Nama um Vergebung gebeten. Mit diesem Satz aus dem Vaterunser hat die EKD damals eine Erklärung überschrieben, in der sie eingeräumt hat, dass auch evangelische Missionare mitschuld waren am Völkermord an den Herero und Nama, den deutsche Kolonialherren Anfang des 20. Jahrhunderts in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika begangen haben. Vergib uns unsere Schuld, so heißt jetzt auch eine neue Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Auch sie beschäftigt sich unter anderem mit dem Erbe der Kolonialzeit, und zwar aus der Perspektive der Opfer bzw. ihrer Nachfahren. Einer der ausstellenden Künstler ist der Nigerianer Victor Ikaminor. Anna-Marie Goretzky hat ihn getroffen.
Bonjour.
Victor Ikaminor grüßt einen Kollegen. Handshake im Vorübergehen, nimmt schwungvoll eine Treppe im Foyer des Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Vor kurzem erst war der Künstler hier und hat den Empfangstresen und einen Raum gestaltet. Für die Ausstellung Forgive Us Our Trespasses, vergib uns unsere Schuld. Heute, einen Tag vor Eröffnung, sieht er seine Kunstwerke erstmals im Kontext der Ausstellung. Eines der Werke ist eine Installation mit einem hölzernen Beichtstuhl.
Mit dem Beichtstuhl verbinde ich sehr interessante Kindheitserinnerungen. Denn ich bin katholisch geboren und erzogen worden. Gleichzeitig bin ich in einem sehr traditionellen Zuhause aufgewachsen. Denn mein Großvater war der Dorfvorsteher, der Chief, bis er starb. Ich bin also vertraut mit beiden Seiten dieser Kluft. Denn der Kolonialismus brachte das Christentum mit und machte die traditionellen Lebensweisen unbedeutender.
Victor A. Kaminor wurde 1970 im nigerianischen Bundesstaat Edo geboren und ist dort auch aufgewachsen. Heute pendelt er zwischen Nigeria und den USA. Mit seiner orangefarbenen Basecap steht er vor dem Beichtstuhl. Auf beiden Seiten sitzen je eine Schaufensterpuppe. Eine ist schwarz und gekleidet als traditioneller afrikanischer Priester, die andere sieht aus wie ein weißer katholischer Priester.
Ich will damit die Frage aufwerfen, wer beichtet hier wem? Denn nach so vielen Jahren Kolonialismus sahen wir den weißen Priester als den Heiligsten unter den Heiligen an. Man geht als Kind zur Beichte, zum Beispiel vor der Kommunion. Nachgetaner Buße nach Hause. Und man fühlt sich irgendwie frei für seine nächste Sünde.
Ein Raum, den der Künstler Bußraum nennt, gehört folgerichtig auch zu der Beichtstuhlinstallation. Nur ein paar Schritte entfernt hinter einer großen Schwingtür. Ein Raum mit reduzierter Beleuchtung und schwarzen Wänden, darauf dicht an dicht weiße Linien, die wirken wie Zeichen, Symbole und Schrift. Mit ähnlichen Linien waren auch dort die Wände bemalt, wo in E. Kaminors Kindheit traditionelle Feste gefeiert wurden. Zentral wie ein Altar, eine Kirche, prägt diesen Raum sein Werk »The Holy King from the Sky«. Das Wechselspiel zwischen der von der britischen Kolonialmacht eingeführten christlichen Religion und den lokalen Traditionen, es zeigt sich auch hier, wie Kuratorin Paz Guevara erklärt.
Wenn man näher kommt, sieht man, dass das Kunstwerk aus Rosenkränzen besteht. Der Künstler hat also Elemente der katholischen Tradition verwendet, die Rosenkränze, mit denen man betet. Dargestellt ist aber nicht der katholische Papst, sondern eine afrikanische religiöse Autorität. Wir sehen also die Kraft der eigenen Tradition, die trotz der Unterdrückung durch die Kolonisierung weiterlebte. Aber wir sehen auch Synkretismus und wie der Künstler Elemente der kolonialisierenden Religion wiederverwendet und ihnen eine neue Bedeutung verleiht. Elements of colonizing
religious. Unzählige Rosenkranzperlen und Fäden sind so auf Spitzenstoff angebracht, dass sie eine Figur erkennen lassen. Auf Höhe ihrer Hüfte ist erst beim zweiten Hinsehen eine traditionelle afrikanische Bronzestatuette erkennbar. Tausende kleine Rosenkranzkreuze in Rot, Schwarz und Weiß zieren das gesamte Werk, das auch durch seine schiere Größe beeindruckt. Es ist fast 4 Meter hoch.
Ich nenne es Retotemisierung, denn die Arbeit basiert auf Totems. Die Afrikaner haben ihre eigenen Totems. Man verwendet sie im Glauben, als Teil der Kultur und als historische Zeugnisse. Ich habe das umgedreht. In westlichen Museen finden Sie Werke, die von Kolonialinvasoren beschlagnahmt wurden. Die Totems, die einst heilig waren, sind es nicht mehr, weil sie von ihren Entstehungsorten entfernt wurden. Zum Beispiel Totenmasken, sogar ganze Gräber aus Ägypten. Sie wurden in Museen gebracht. Uns wurden stattdessen die Rosenkränze gegeben. Wir wurden also dazu gebracht, an diese Totems zu glauben. In that sense, we were given the rosaries. So
we were made to believe in these totems, right? Indem er Rosenkränze in Kunstobjekte verwandelt, dreht er das einstige koloniale Machtgefälle symbolisch um. Die Kolonialgeschichte seines Landes prägt viele seiner Werke. Es geht auch um die Schuld der britischen Kolonialmacht, die im Bundesstaat Edo die berühmten Benin-Bronzen geraubt hat. Victor E. Kaminor möchte sein Werk nicht in erster Linie verstanden wissen als Schuldzuweisung gegenüber den Kolonisatoren. Es ist mehr als das.
Die Benin-Bronzen dienten dem Erinnern, dem Archivieren. Sie erzählen unsere Geschichten und unsere Geschichte. Ich möchte diese Tradition fortführen. Ich möchte niemanden beschuldigen. Ich versuche einfach, die Geschichte meines Volkes zu erzählen, so wie es immer getan wurde.
Nur bedient er sich dafür anderer künstlerischer Materialien, wie Rosenkranz und Beichtstuhl.
Und zu sehen sind die Werke von Victor E. Kaminor in der Ausstellung Vergib uns unsere Schuld im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Anna-Marie Goretzky war für uns da. Und das war Tag für Tag, Redaktion Andreas Mein und Luisa Mayer. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit der Lebenszeit. Und da geht es heute um unseren Umgang mit Müll. Warum liegt davon immer noch so viel rum? In Parks, auf Spielplätzen oder im Wald? Warum schaffen so viele Menschen es offenbar nicht, ihren Müll richtig zu entsorgen? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann rufen Sie gerne an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ich bin Enne Seidel, sage danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion. Aber es gibt natürlich noch mehr. Etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft, immer am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr in der Sendung Religionen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der Deutschlandfunk-App.